Sie hören SBS German.
Nun zu unserem Beitrag zum Ableben von Elisabeth II. Was bedeutet der Tod der Königin für uns? Mein Kollege Wolfgang Müller hat mit Andreas Löwe gesprochen, dem Dean der Anglican St. Paul's Cathedral in Melbourne. Er stellt die Bedeutung von Elisabeth II. In Bezug auf das Zusammengehörigkeitsgefühl des Commonwealths dar, zu dem wir hier in Australien ja auch gehören. Er weist auf ihre Position als Schutzpatronin für die anglikanische Kirche hin und auch darauf, dass neben der Staatstrauer, die ja jetzt stattfindet, das Ableben der Queen auch eine Erinnerung an die Sterblichkeit aller Menschen ist. Hier ist Wolfgang Müller mit seinem Interview.
Der Tod der Königin bedeutet für viele Australier und natürlich viele Menschen auf der ganzen Welt, dass ein standhafter, steter Teil ihres Lebens verloren gegangen ist und dass wir uns auf unsere eigene Sterblichkeit besinnen werden, dass ein jähes Leben zum Ende kommt. Und das ist natürlich immer eine schwierige Zeit, wenn man dann da sowohl als persönliche Menschen als auch als Staat trauert um ein Staatsoberhaupt und man sich selbst daran erinnern muss, dass kein Mensch für immer lebt. Wie die Königin selbst sagte vor ihrer Ansprache an dem COP26-Gipfel in 2021, hat sie selbst darauf hervorgehoben, kein Mensch lebt für immer und hat auch selbst auf ihre eigene Sterblichkeit hingewiesen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns da jetzt selbst auch ein bisschen Zeit geben und nachdenken, was bedeutet das für mich, dass eben diese stete Präsenz der Königin nicht mehr da ist.
Ich finde es sehr interessant, dass Sie auf diese Beständigkeit der Königin hinweisen. Dann war sie ja so für viele eben auch sowas wie eine traditionelle Landesmutter.
Ja, und nicht nur für unser Land Australien oder unser Wahlland Australien, sondern für 54 andere Länder, nämlich die Länder des Commonwealth of Nations, die sie ja auch als Leiterin gemeinsam bestärkt hat. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Rolle, die da verloren geht, denn sie hat ja es ermöglicht, innerhalb ihrer Lebenszeit diesen 54 Ländern ihren eigenen Weg zu verschaffen, von einer britischen Kolonie zu einer Republik, zum Beispiel für Indien in Pakistan oder Singapur, oder zu einer konstitutionellen Monarchie, wie hier in Australien oder in Papua-Neuguinea, unserem Nachbarland, oder in Neuseeland oder in Kanada.
Ja, sie hat also sozusagen in dieser bewegten Welt, in der wir so viel erleben, so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt, das wir sehr vermissen werden.
Und wir müssen hart dafür arbeiten, dass wir eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch weiter in die Zukunft mitnehmen. Das hat sie ja sehr direkt gemacht, 5 Jahre vor ihrer Thronbesteigung, an ihrem 21. Geburtstag, und das war 1947, hat sie ja das ganze Empire angesprochen in einer Radiosendung und sprach eben über dieses große Zusammengehörigkeitsgefühl, was die Menschen im Commonwealth verbindet. Und damals sprach sie und hat das folgende Versprechen gemacht: Ich verspreche Ihnen, sagte sie damals, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, Ihrem Dienst und dem Dienst unserer großen Familie, zu dem wir alle gehören, widmen werde. Und das hat sie gemacht. Sie hat ja während des ganzen Lebens dann ermöglicht, dass die Familie von Nationen dann im Endeffekt auch ihre eigene Regierungsform und Regierungsfunktion gefunden haben und sich vom britischen Empire abgenabelt haben, aber in einer weltweiten Familie, in der die Menschen im Commonwealth sich zu Hause fühlen können, zusammengeblieben sind. Das ist was, was man so bei den anderen Empires nicht gesehen hat, dass eben diese Verbindung noch besteht. Und die Königin war eben Symbol dieser Verbindung.
Ja, Australien hat eine sehr starke Bindung an das Mutterland. Ist das nun ganz weg?
Das Mutterland ist ja für uns alle ein anderes Mutterland oder ein Vaterland in unserem Falle. Ich denke, wir schauen alle auf ein anderes Land. Was die Königin ermöglicht hat, ist, dass sich diese Länder des Commonwealth emanzipieren konnten und ihre eigene Identität finden konnten. Und bei uns in Australien ist immer noch eine große Verbindung zu dieser Familie der verschiedenen Commonwealth-Länder und dass wir uns eben doch identifizieren mit dem Commonwealth, dass wir sagen, wir verstehen die Menschen in Neuseeland, wir verstehen die Menschen in Kanada sehr gut. Das sind Länder, wo wir eine instinktive Sympathie haben. Und das ist eben durch die gemeinschaftliche Kultur, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das der Commonwealth of Nation bringt, zum Leben.
Wir sind nur eine multikulturelle Gesellschaft mit Leuten aus vielen Teilen der Welt, die gar nicht zum Commonwealth gehören. Glauben Sie, dass auch in diesen Teilen Trauer empfunden wird?
Eine Staatstrauer, die wir ja jetzt haben für die nächsten 10 Tage, wirklich ein Moment ist, wo wir Pause machen, wo wir uns besinnen, wo wir gemeinschaftlich der Königin für ihren langen, lebenslangen Dienst danken können und wo wir auch an die königliche Familie denken können. Und ich denke, dass das für viele Menschen eine Zeit der Besinnlichkeit und der Trauer sein wird. Egal, ob die jetzt vorher aus Commonwealth-Ländern gekommen sind oder nicht und somit direkt unter der Leitung der Königin groß geworden sind. Hier in Australien war die Königin ein stetes, standhaftes Bild.
Was bedeutet das Ableben für alle Anglikaner? Ist die Königin so etwas wie ein Schutzpatron für die anglikanische Kirche?
Ja, die Königin war Schutzpatronin der anglikanischen Kirche und der schottischen Staatskirche. Ihr fester Glaube war eine Art gelebtes Gleichnis für die anglikanische Kirche. Das beruht auf ihrem Krönungseid. Bei ihrer festlichen Krönung 1953 wurde die Prinzessin Elisabeth damals zum Hochaltar in der Westminster Abtei begleitet, aber sie nahm nicht sofort auf dem Thron Platz, sondern kniete zuerst im stillen Gebet auf den Altarstufen nieder und dann legte sie ihren Krönungseid ab. Und im Krönungseid hat sie geschworen, dass sie in allen ihren Urteilen Gesetz und Gerechtigkeit in Barmherzigkeit ausführen wird, dass sie die Gesetze Gottes und den Glauben des Evangeliums aufrechterhalten wird und die Lehre, den Gottesdienst und die Obrigkeit der Kirche aufrechterhalten und bewahren wird. Und danach wurde ihr, und das sagt der Moderator der schottischen Staatskirche, das Wertvollste, was diese Welt bietet, gegeben. Und das war nicht das Zepter oder der Reichsapfel, sondern eine Bibel. Und der Moderator sprach ihr damals zu, hier ist Weisheit, hier ist das königliche Gesetz, hier sind die lebendigen Worte Gottes. Und das hat die Königin in ihrem Leben gelebt. Sie war eine ganz hervorragende Botschafterin des christlichen Glaubens. Man muss bloß an die Weihnachtsansprachen der Königin denken, wo sie die christliche frohe Botschaft auf aktuelle Ereignisse übertragen hat. Und ich denke, das hat ihr und ihren vielen Zuhörern ermöglicht, das Alltagsleben, Enttäuschungen, Tragödien, große Feste, wie die Thronjubiläen zum Beispiel, segensreiche Geschehnisse anzunehmen und im Falle der Königin aus Gottes Hand anzunehmen. Und in ihrem lebenslangen Dienst für den Commonwealth war sie auch eine Botschafterin für die Kirche, für den christlichen Glauben.
Das englische Königshaus hat ja deutsche Wurzeln. Das ist kein leichtes Erbe. Wie ist sie denn damit umgegangen?
Die Königin hat sich immer auf ihre Wurzeln besonnen und vor allem auch durch ihre Ehe, lange Ehe zu Prinz Philipp, hat sie weiterhin Familienbeziehungen nach Deutschland gepflegt. Die Königin sprach ja Deutsch, Prinz Philipp sprach auch Deutsch und der Thronfolger spricht auch sehr gut Deutsch.
Die Windsors haben ja unter den Königshäusern der Welt eine ganz besondere Position. Meinen Sie, die Nachfolger werden in der Lage sein, das zu verteidigen oder wird man eines Tages, die Windsors werden die so durchschnittlich sein wie die Könige von Schweden oder Dänemark oder Holland?
Sie haben da vollkommen recht. Wo das Haus Windsor spricht, hören die Medien noch zu. Und das unterscheidet sie von diesen anderen Königshäusern. Und ich hatte das ja vorhin schon angesprochen, diese Fähigkeit, den Blick nicht nur auf die heutigen Probleme zu werfen, sondern auch darüber nachzudenken, welche Probleme uns morgen begegnen werden. Das sind Sachen, wo Charles schon in die Fußstapfen seiner Eltern getreten ist. Zum Beispiel, was die Klimakrise betrifft. das spricht er sich ja auch, Konsistenz, und hat sich über Jahrzehnte lang, wie sein Vater vor ihm auch, ausgesprochen und eingesetzt für ökologisch wertvolle, für nachhaltige Stromgewinnung, für eben die Bewahrung der Schöpfung. Und somit hat er dadurch auch eine direkte Relevanz für die Jugend von heute, die mir sagt, dass die Klimakrise das wichtigste Thema, was sie betrifft, ist. Und ich denke, auch bei den Kindern des Thronfolgers sehen wir bei Prinz William und Prinz Harry, die sich ja so sehr stark einsetzen für ein großes Bewusstsein für geistiges, psychisches Wohlbefinden, dass da auch eine viel größere Relevanz besteht, dass sich Menschen mit den Ideen, die der Thronfolger und seine Familie in ihrer Öffentlichkeitsarbeit vorschlagen, auch direkt damit beschäftigen, und dass das zum Beispiel durch karitative Einrichtungen und zum Beispiel durch die Invictus Games, für die sich ja Prinz Harry so stark gemacht hat, doch dann auch wirklich übersetzt wird in Realität. Ich denke, da diese Relevanz wird weiterhin bestehen.
Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.